Ja, unser Leben ist in jeder Beziehung ein Kampf. Es fängt mit unserer Beziehung zu uns selbst an. Wir führen eine Beziehung zu uns selbst. Das macht auch die Bibel an vielen Stellen deutlich. Wir können eine gesunde Beziehung zu uns haben und eine ungesunde, ein Thema, was unterbelichtet ist. Aber die Beziehung zu uns selbst ist auch oft ein Kampf. Auch die Beziehung zu der Person, der wir am nächsten stehen und die wir am meisten lieben, der Partner, der Ehepartner, ist auch nicht immer nur heile Welt, Liebe, Kussi, Kussi. Sondern auch da gibt's Konflikte, Auseinandersetzungen und Streit. Die Ehe ist ein Kampf. Die Beziehungen auf der Arbeit und in der Familie, ja, Eifersucht, Neid, Missgunst, Stress mit dem Chef, Streit in der Familie, wer kriegt das Erbe, wer hat Recht, wer hat Unrecht, ist oft auch ein Kampf. Und nicht zuletzt die Gemeinde, wo wir heute Morgen ja sind. Auch Gemeinde ist nicht immer nur sonntags morgens schön, wir haben uns alle lieb, sondern auch da gibt es Kämpfe, Auseinandersetzungen, Streitigkeiten. Und ich habe mir gedacht, warum ist eigentlich die Gemeinde, wo die Bibel sagt, das ist der Tempel Gottes, da sollte die heilende Gegenwart Gottes herrschen, da sollen Menschen heil werden. Warum ist das ein Ort, wo viele Menschen ihre tiefsten Verletzungen erleben und tiefste Wunden? Ich bin in Gesprächen mit vielen jungen Menschen aus verschiedenen Gemeinden, die sagen, wir investieren in die Gemeinde, wir wollen Reich Gottes bauen. Ja? Ich gebe Zeit, Geld, Energie da rein, ich lasse Opfer meine Familienzeit. Ich will Dinge verändern, ich will Dinge nach vorne bringen. Und gefühlt gibt es als Dank ein auf die Nuss. Das empfinden Menschen als eine Verletzung. Ja, in einer Gemeinschaft und in einem Ort, wo eigentlich die heilende Gegenwart Gottes wirken sollte. Das ist vielleicht ein interessantes Thema für den Mittagstisch. Warum erleben wir an dem Ort, wo wir eigentlich heil werden sollen, Verletzungen? Es gibt natürlich ein paar offensichtliche Antworten. Aber da könnten wir mal der Sache auf die Spur gehen. Es ist nicht so, dass wir in jeder Beziehung ständig Kämpfe erleben, sondern auch in vielen dieser Beziehungen erleben wir natürlich Gutes, Genuss, aber immer wieder gibt es auch Kämpfe, Herausforderungen und wir erleben Verletzungen. Wir stehen unter Druck. Und heute geht es um eine Person, die von verschiedenen Seiten enorm unter Druck steht. Sie kann sich nicht nach vorne bewegen, sie kann in ihrem Leben nicht nach vorne, sie kann auch nicht nach hinten, sie kann auch nicht zurück. Sie ist von allen Seiten eingequetscht und steht unter Druck. Die Person, um die es heute geht, ist Jakob. Er ist auf der Reise, er ist auf der Flucht. Beides in einem, mit seinem Gefolge, mit seinem Hab und Gut, mit seiner Familie, ist er auf der Flucht, auf der Reise. Er muss von dem Ort, an dem er gelebt hat, weg. Er kann nicht zurück. Er kann aber auch nicht nach vorne, weil wenn er nach vorne schaut, sieht er die Fehler seiner Vergangenheit. Sein Zwillingsbruder will ihn tot sehen und er lebt gerade da, wo Gott ihm gesagt hat, zum Jakob, geh hin. Sein Feind ist vor ihm und hinter ihm ist sein Schwiegervater, mit dem er auch Stress und Streit hat. Von allen Seiten Druck. Jakobs Zwillingsbruder ist Esau. Der Name bedeutet der Behaarte, der Raue. Ja, schon im Mutterleib haben diese beiden Zwillingsbrüder miteinander gekämpft und Jakob, der Jüngere, hatte seinen älteren Bruder Esau an der Ferse gepackt. Deswegen ist sein Name Jakob, das heißt der Fersenpacker, der Betrüger, der Überlister. Das bedeutet sein Name. Und das hat er mit seinem Bruder gemacht. Er hat ihn überlistet. Esau ist so der typische testosterongeladene Macho-Man. Also Motorsäge, Axt, Fleisch, Feuer machen, jagen gehen. Das ist Esau, ne? Der Mann aus dem Bilderbuch, der Maskuline. Und der kommt eines Tages von der Jagd und ist so hungrig und sieht, sein Bruder hat ein Linsengericht gebacken. eigentlich nicht so attraktiv. Wir wollen ja eigentlich so Fleisch. Ne? Aber er ist so hungrig, er sagt, gib mir bitte was von deiner Suppe. Und der Jakob sagt, ist gar kein Problem. Kannst du haben. Verkauf mir nur dein Erstgeburtsrecht. Und der Esau sagt, och, ich sterbe sowieso irgendwann. Ne? Was soll ich denn damit? Gib mal her. Und er verkauft an seinen Bruder das Erstgeburtsrecht. Das Erstgeburtsrecht ist extrem wertvoll. Es beinhaltet, dass man von seinem Vater, wenn er stirbt, den doppelten Anteil an Erbe bekommt. Es bedeutet, dass man der Clanchef wird, also über seine Brüder herrscht. Und es bedeutet, dass man den väterlichen Segen, den man von Gott bekommen hat, von seinem Vater übergeben bekommt. Sehr, sehr wertvoll. Er verkauft es für ein Linsengericht. Das ist wie wenn du von 14 Stunden Arbeit auf der Baustelle, bei Micha jetzt auf der Baustelle, kommst und jemand bietet dir ein kühles Radler oder Bier an und ein Steak. Und du sagst, das hätte ich gern. Und der sagt, ja, ist kein Problem, verkauf mir deinen neuen Lamborghini. So hat Esau das für gering geachtet. Es ist ein Bild für Menschen, die den Wert der Ewigkeit, ihren Lohn für die Ewigkeit, verachten und sagen, lieber jetzt. Ich will jetzt in meinem Leben Spaß, erfolgreich und Genuss haben. Kreuzesnachfolge, nein, danke. Jetzt will ich das haben und was später ist in der Ewigkeit, was juckt mich das? Ist ein Bild für Menschen mit dieser Einstellung. Und Jakob erschleicht sich dann auch diesen väterlichen Segen, denn das Erstgeburtsrecht hat erst gegolten. Wenn der Vater einen gesegnet hat, dann ist er sozusagen aktiv geworden. Und er schleicht sich und überlistet den Esau und holt sich den Segen, sodass für ihn nichts mehr übrig bleibt. Er muss fliehen zu seinem Onkel Laban. Und jetzt, an dieser Stelle, wo er sich befindet, sieht er den Fehler seiner Vergangenheit. Er musste zu seinem Onkel Laban fliehen, weil er Stress mit Esau hatte. Und Laban macht mit Jakob einen Deal. Er sagt, du kannst meine Tochter heiraten, wenn du 7 Jahre für mich arbeitest. Aber, als es dann soweit ist, sagt Laban, och, bei uns ist das nicht so gang und gäbe, dass man erst die ältere Tochter verheiratet. Er hat ihm dann die Lea untergeschoben und er musste nochmal 7 Jahre für die Frau arbeiten, die er wirklich geliebt hat. Er wird also von Laban betrogen, überlistet. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges biblisches Prinzip, das uns die Bibel hier lehrt. Denn Jakob, der Betrüger, wird zum Betrogenen. Und das ist eine tiefe geistliche Wahrheit, die wirklich ernst ist, weil der Text sagt, was du über andere bringst, lässt Gott auch über dich kommen. Er wird vom Betrüger zum Betrogenen. Wir sind in unserem Leben verletzt, auch von Dingen, wo wir sagen, der hat mir das angetan, merken aber gar nicht, dass wir das auch über andere bringen und das denen antun. Wenn du unbarmherzig, ungnädig, kaltherzig mit anderen Menschen umgehst, kannst du nicht erwarten, dass die dir mega viel Liebe und Freundlichkeit und Sympathie entgegenbringen. Also an dieser Stelle stimmt Justin Timberlake, wer kennt Justin Timberlake? Mit der Bibel überein. Ja? What goes around, comes around. Was du von dir gibst, kommt wieder zurück. Jesus hat ganz klar gesagt, mit dem Maß, mit dem du misst, wirst du bemessen. Bist du kleinkariert, kritisierst andere, meckerst, nörgelst, greifst andere Menschen ständig an, kannst du nicht erwarten, dass Menschen dich total lieben und dir freundlich entgegenkommen. Das ist ein ernstes Prinzip. Und Gott hat das dem Jakob hier aufgezeigt, nicht als Strafe, aber er wollte ihm den blinden Fleck zeigen. Er hat gesagt, du hast jemand anders betrogen, jetzt hast du das mal zu spüren bekommen, wie sich das anfühlt, aber er war davon beleidigt und verletzt und ist in Konflikt geraten mit seinem Schwiegervater, sodass er gesagt hat, am Ende vom Tag, du musst hier weg. Und er ist in einer Zwickmühle. Er kann weder nach vorne, weil da ist sein Bruder Esau, der will ihn tot sehen, und er kann nicht zurück, denn da wollen seine Schwäger ihn auch tot sehen, weil Jakob auch da Laban wieder überlistet hat, viel Besitz sich erschlichen hat. Und er ist in einer Situation, da gibt es keinen Ausweg. Er ist enorm unter Druck. Vielleicht kennst du das auch. Auf der Arbeit, Stress mit dem Chef, Stress mit Arbeitskollegen, da kann man nicht bleiben, zu wenig Geld. Aber eine neue Stelle, sich neu einarbeiten, auch nicht leicht. Man kommt aus dieser Situation nicht hinaus. Druck von allen Seiten. Und Gott hat Jakob versprochen, als er auf der Flucht war, ich werde dich segnen, ich werde dich in das Land bringen und dich zu einem großen Volk machen. Aber in dieser Situation ist nichts davon zu sehen und es gibt keine Aussicht auf eine Lösung oder Entlastung. Wie löst Gott diese Situation? Wie geht es weiter mit Jakob? Das liest uns jetzt die Mimi vor.
Ich lese vor aus 1. Mose 32, Vers 7 bis 33. Die Boten kehrten mit dieser Nachricht zurück. Wir sind zu deinem Bruder Esau gekommen. Er zieht dir jetzt mit 400 Mann entgegen. Darüber erschrak Jakob sehr und er bekam Angst. Er teilte seine Leute sowie seine Schafe, Rinder und Kamele in zwei Lager, weil er dachte, wenn Esau das eine Lager angreift und es niedermacht, kann wenigstens das andere entkommen. Dann betete Jakob, O Gott meines Großvaters Abraham und meines Vaters Isaak, Herr, du hast mir geboten, kehre zurück in deine Heimat und zu deinen Verwandten. Ich will dir Gutes tun. Ich bin es nicht wert, dass du mir, deinem Diener, mit so großer Treue und grenzenloser Liebe begegnest. Nur mit einem Wanderstock überquerte ich einmal den Jordan und nun füllt mein Besitz zwei Lager. O Herr, rette mich von meinem Bruder Esau. Ich habe Angst, dass er kommt, um mich, meine Frauen und meine Kinder zu töten. Doch du hast versprochen, ich will dir Gutes tun und deine Nachkommen so zahlreich machen wie den Sand am Meer, den man nicht zählen kann. Jakob schlug dort sein Nachtlager auf und stellte von seinem Besitz ein Geschenk für seinen Bruder Esau zusammen. 200 Ziegen, 20 Ziegenböcke, 200 Mutterschafe, 20 Widder, 30 säugende Kamele mit ihren Jungen, 40 Kühe, 10 Stiere, 20 Eselinnen und 10 Eselfohlen. Er teilte die Tiere in einzelne Herden auf, gab sie seinen Hirten und befahl ihnen, zieht von mir her und lasst jeweils einen Abstand zwischen den einzelnen Herden. Dem Mann, der die erste Gruppe anführte, gab er folgende Anweisung. Wenn du meinem Bruder Esau begegnest, wird er fragen, wohin gehst du, wessen Sklave bist du, wem gehören die Tiere, die du vor dir hertreibst? Dann sollst du antworten, sie gehören deinem Diener Jakob und sind ein Geschenk für seinen Herrn Esau. Er kommt hinter uns her. Den anderen Hirten gab er dieselbe Anweisung und befahl ihnen, genauso sollt ihr zu Esau sprechen, wenn ihr ihn trefft. Und sagt ihm auch, dein Diener Jakob kommt hinter uns her. Jakob dachte sich nämlich, ich will Esau mit den Geschenken freundlich stimmen. Wenn ich ihm dann persönlich gegenübertrete, wird er mich vielleicht friedlich empfangen. Also gingen die Tiere als Geschenk voraus. Jakob aber verbrachte die Nacht im Lager. In der Nacht stand Jakob auf. Er nahm seine beiden Frauen, die beiden Sklavinnen und seine 11 Söhne mit sich und überquerte den Jabok-Fluss an einer Furt. Aus seinem gesamten Besitz brachte er über den Jabok. Dann blieb er allein zurück. Da kam ein Mann und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen Schlag auf sein Hüftgelenk, sodass es ausrenkte. Dann sagte er, lass mich los, denn der Morgen dämmert schon. Doch Jakob erwiderte, ich lass dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Wie heißt du? Fragte der Mann. Er antwortete, Jakob. Du sollst nicht länger Jakob heißen, sagte der Mann. Von jetzt an heißt du Israel, denn du hast sowohl mit Gott als auch mit Menschen gekämpft und gesiegt. Nenn mir deinen Namen, forderte Jakob ihn auf. Warum erkundigst du dich nach meinem Namen? Fragte der Mann. Dann segnete er Jakob. Jakob nannte die Stätte Penuel, Angesicht Gottes, denn er sagte, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem bin ich noch am Leben. Die Sonne ging gerade auf, als er Peniel verließ. Wegen seiner Hüfte hinkte er. Bis heute essen die Israeliten nicht den Muskel über dem Hüftgelenk, weil Jakob auf diese Stelle geschlagen wurde.
Ja, vielen Dank. Jakob sieht die Fehler seiner Vergangenheit vor sich. Sein Bruder Esau will ihn töten. das denkt er. Deswegen teilt er sein Gefolge in verschiedene Lager auf, schickt sie schon mal nach vorne mit Geschenken, um ihn zu beschwichtigen, aber auch sozusagen als Schadensbegrenzung, weil für den Fall, dass Esau ihn angreift und ein Lager angreift, dann kann das andere noch fliehen. Und jetzt ist es interessant. Jakob schickt sein Gefolge vor und er bleibt allein zurück. Der Text betont, dass er alleine ist, weil das ist die Situation, in der er von dem Mann, von Gott, angegriffen wird. Das bedeutet, er ist ohne seinen Besitz und ohne Schutz. Er ist nackt vor Gott. Er ist nackt. So, das will zeigen, die Kämpfe, in denen wir stehen, wenn wir nachts um 3 Uhr aufwachen, Gewissensbisse kommen, die Fehler unserer Vergangenheit vor unseren Augen sind, uns gequält werden. Wir sind nackt vor Gott. Vor Gott zählt nicht Besitz, Status, Reichtum, was du erreicht hast. Du bist vor Gott nackt. Das betont der Text. Er ist allein und nackt und wird von einem Mann angegriffen. Und Jakob kämpft mit ihm. Er weiß anscheinend nicht am Anfang, dass es Gott ist, sonst hätte er sich nicht mit Gott angelegt. Aber es ist schon interessant, dass der Text sagt, Jakob ringt mit Gott, aber Gott konnte ihn nicht überwinden. Wie kann das sein? Schon interessant, oder? Man kämpft mit Gott und Gott kann nicht gewinnen. So. Als Gott merkt, dass er Jakob nicht überwinden kann, und jetzt ist wichtig, es steht nicht, er schlägt ihn auf die Hüfte, weil normalerweise im Kampf schlägst du ja, aber es steht, er berührt ihn. Das finden wir in der Bibel noch zum Beispiel beim Propheten Jesaja, dass Gott seinen Mund berührt. Das bedeutet, du wirst geheiligt, die Sünde wird rausgebrannt. Gott berührt seine Hüfte und verletzt ihn so, dass er hinkt. Er kann nicht mehr kämpfen. Er kann nicht mehr mit Gott ringen, weil er so verletzt ist, wie wir manchmal auch so verletzt sind, dass wir schon nicht mehr die Kraft haben, mit Gott zu hadern, mit Gott zu kämpfen. Jetzt, wo er nicht mehr kämpfen kann, könnte er aufgeben. Aber was macht er? Er klammert sich. Er klammert sich an Gott, nachdem er nicht mehr kämpfen kann. Und dann sagt Gott, lass mich los, denn es wird morgen. Also obwohl Jakob so verletzt ist, nicht mehr kämpfen kann, sich nur noch an Gott klammert, kriegt Gott ihn nicht los. Und dann sagt er zu ihm, wie heißt du? Und jetzt, nachdem Gott Jakob nach seinem Namen fragt, kommt der schmerzhafteste Moment. Die tiefste Wunde in seinem Leben kommt jetzt zum Vorschein. Warum? Weil er seinen Namen sagt, Jakob. Ist das so schwer, seinen Namen zu sagen? In der Bibel ist deutlich, dass der Name bedeutet Identität. Er offenbart seine Identität. Er sagt, ich bin Jakob. Was bedeutet, ich bin ein Betrüger. Ich bin ein Lügner. Er kapituliert. So, alle Ausleger sagen, das ist der Moment, wo er seine Identität preisgibt und aufgibt und sagt, ja, ich bin ein Betrüger. Er macht sich bloß. Er kommt vor Gott und sagt, ja, das bin ich. Es ist wie wenn du sagst, ja, ich bin ein Lügner, ich bin ein Betrüger, ich bin ein Ehebrecher, ich bin ein Suchtabhängiger, ich bin ein Pornografieabhängiger, ich bin ein Alkoholabhängiger, ich bin ein Eifersüchtiger. Du wirst vor Gott nackt. Er offenbart seine Identität, seinen Namen, sagt, ja, ich bin's. Das ist das Allerschmerzhafteste, weil er muss jetzt anerkennen, wer er ist. Und er sieht auch, was er über andere Menschen gebracht hat. Und dann bekommt er aus diesem tiefen Schmerz, den Gott ihm verabreicht hat, gleichzeitig ist es eine Berührung, eine heiligende Berührung. Er hinkt. Und aus diesem Schmerz heraus, hinkend, sagt Gott, du kriegst jetzt einen neuen Namen, du kriegst eine neue Identität. Du hast mit Gott und Mensch gekämpft und gerungen und hast gewonnen. Er ist jetzt nicht mehr der Jakob, der Betrüger, der Versager, sondern er ist aus seinem Schmerz heraus, gibt Gott ihm eine neue Identität, eine neue Bestimmung und sagt, du wirst jetzt ein Vater vieler Völker, jetzt kannst du den Segen in Anspruch nehmen, den ich dir eigentlich geben wollte. Auch wir ringen mit Gott und mit Menschen. Und es ist ein Kampf. Von Jesus begeistert ist unser Motto. Aber im wahren Leben sind wir auch mit Gott am Hadern und am Kämpfen. Oft sagen wir, wo bleibt mein Segen? Ich habe doch das und das für dich gemacht. Ich lebe doch so und so. Wo bleibt meine Belohnung? Wo bleibt mein Segen? Das hat sich Jakob aufgefragt. Wo ist das? Ich arbeite doch für dich. Ich diene dir. Und Gott zermürbt uns, solange wir noch gegen ihn ringen. Solange wir noch gegen ihn kämpfen. Wenn wir aufhören, gegen Gott zu ringen und zu kämpfen und anfangen, uns an ihn zu klammern und an seine Verheißungen festzuhalten, dann erleben wir ihn, werden wir anfangen, ihn als unseren Freund und liebevollen Gott zu erfahren, wenn wir uns an ihn klammern und an seine Verheißungen. Gott macht aus der Verletzung von Jakob einen großen Segen. Aus seiner Lende, ja, das ist auch im Judentum, gehört das zum Genitalbereich. Aus seiner Lende, aus dieser tiefen Verletzung lässt Gott einen großen Segen fließen. Und das ist das, worum es heute geht. Wo ist deine tiefste Wunde? Wo ist deine tiefste Verletzung? Die wir vielleicht einfach nur immer schnell los sein wollen. Wollen, dass sie heil wird. Aber Gott will viel mehr daraus machen. Gott will aus deiner Wunde, aus deiner Verletzung einen Segen fließen lassen. Und wahrscheinlich liegt sogar in deiner tiefsten Verletzung deine Bestimmung, was Gott mit dir vorhat. Ich habe ein Video gesehen über einen afrikanischen Jungen, der wurde von seiner Mutter angegriffen, weil die gedacht hat, der ist verhext. Sie hat ihn mit dem Messer angegriffen, irgendwo blutend liegen lassen in einem Busch. Wo ich auch schon gedacht habe, ach Gott, warum lässt du sowas zu? Eine andere Frau hat den Jungen gefunden, aufgenommen in Internat und der Junge hat gesagt, ich werde jetzt Richter und bringe alle hinter Gitter, die sowas machen. Aus seiner Wunde, aus seiner Verletzung hat er angefangen, was Gutes zu tun. Aus seiner Wunde, aus seiner Verletzung ist Segen geflossen. Aber es ist auch ein Kampf. Wir haben viele große Verheißungen, die Gott uns gibt. Römer 8, Vers 28. Alle Dinge dienen denen zum Guten, lässt Gott denen zum Guten mitwirken, die ihn lieben. Aber Gott schmeißt uns die Verheißungen nicht hinterher, wie er sie dem Jakob auch nicht hinterhergeschmissen hat und auch nicht seinem Volk. Er hat gesagt, ihr kriegt das Land. Er hat seinem Volk Israel gesagt, den Nachkommen Jakobs, ihr kriegt das Land. Er hat dem Jakob gesagt, ich gebe dir das Land. Aber er hat sie nicht hinterhergeworfen. Es ist nicht vom Himmel gefallen. Auch die Verheißungen, die Gott uns gibt, müssen wir im Glauben und im Kampf erringen und wahr werden lassen. Gott wirft uns das nicht hinterher. Gott will sehen, dass wir wollen, dass wir kämpfen, dass wir uns an ihn klammern. Gott möchte keinen Millimeter Schmerz verschwenden. Der David sagt, du sammelst die Tränen in meinem Krug. Gott sieht alles, was du durchmachst. Und er kann und will, wenn du mit deinem Schmerz und deiner Wunde zu ihm kommst, einen Segen daraus fließen lassen, sogar vielleicht eine ganze Bestimmung für dein Leben entstehen lassen. Und in dem Kampf oder nach dem Kampf erleben wir auf einmal, wie Gott wirkt und sind von ihm begeistert. Und ich bin sehr froh oder, wie soll ich sagen, überrascht. Ne? Gott macht keine Zufälle, denn wir haben heute hier eine Person, die genauso wie Jakob mit einer hinkenden Hüfte durchs Leben gehen müsste. Ja, wie heilt Gott Schmerz? Mit Medikamente? Mit einem Verband? Die Bibel sagt, Gott heilt Schmerz mit Schmerz. Das ist auch, worin der Segen liegt. Wir können die Menschen verstehen und den Menschen helfen, wo wir verletzt sind, wo wir Erfahrung haben. Das möchte Gott nutzen. Und der größte Segen dieser Welt und des Universums fließt aus den Wunden Jesu. Aus seinen Wunden fließt der größte Segen der uns heilt. Und Jesaja macht deutlich, und das sind jetzt heute andere Einsetzungsworte wie normalerweise fürs Abendmahl, wo Jesaja schreibt: Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden, durch seine Wunden sind wir geheilt. Und das möchte Gott auch mit deinen Wunden tun, möchte sie benutzen, um andere zu heilen. Wir werden jetzt das Abendmahl feiern, das ist auf den Tischen vorbereitet, und ihr dürft nach vorne kommen und das zu euch nehmen, euch auf euren Platz setzen, ins Gespräch mit Gott gehen, und es werden Fragen eingeblendet, mit denen ihr euch in dieser Zeit beschäftigen könnt, die mit dem Thema heute zu tun haben. Und wenn du möchtest, wenn du eine Verletzung oder eine Wunde bewusst vor Gott bringen willst, vor Jesus Christus, dann kannst du dir auch überlegen, ob du mit jemandem heute ins Gespräch und ins Gebet gehen möchtest. Der Gerd Lelek, der Matthias Räumermann, der Joel Schun und ich stehen heute dafür explizit zur Verfügung. Und ich bete noch, und dann dürfen wir ins Abendmahl gehen. Herr Jesus Christus, durch deine Wunden sind wir geheilt. Aus deinen Wunden fließt der größte Segen. Und ja, du hast das auf dich genommen. Wir folgen dir nach. Wir sind deine Jünger. Und du möchtest auch unser Leben und uns mit unseren Fehlern, mit unseren Schwächen, mit unserem Versagen und Verletzungen, die wir erleben, möchtest du uns gebrauchen. Andere Menschen heilen, uns selbst heilen, und wir haben jetzt diese Zeichen vor uns. Das Blut, den Wein, das Brot, dein Leib, der gebrochen wurde, damit wir heil werden können und durch dich die ganze Welt. Amen.